SWR 2. DRS 2.
In Reflexe mit einem Blick nach Spanien. Fast täglich erreichen uns teils dramatische Bilder von den Protesten der spanischen Bevölkerung gegen die Sparmaßnahmen der amtierenden Regierung Rajoy. Die spanische Krise, die zur derzeit europaweit höchsten Arbeitslosenquote von über 25% geführt hat, lässt auch den Kultursektor ausbluten. Viele Kultureinrichtungen stehen vor dem Aus und öffentliche Museen, Bibliotheken, Filminstitute und Theater kämpfen seit den neuesten Sparbeschlüssen der Regierung ums Überleben. So müssen der weltberühmte Prado und das Madrider Kulturzentrum Reina Sofia jeweils mehr als ein Viertel ihres Budgets einsparen. Besonders drastisch spüren die spanischen Architekten die Krise. Nach dem beispiellosen Boom der letzten zwei Jahrzehnte ist nun die private und mehr noch die öffentliche Bautätigkeit so gut wie lahmgelegt. Ein Großteil der spanischen Architekten wandert aus. Andere machen sich derweil Gedanken über die Architektur in Zeiten der Krise. Dabei handelt es sich vor allem um nachhaltige, kostensparende Projekte, die den Bestand schonen und nicht spektakulären Neubauten opfern. Eine Sendung von Klaus Englert.
Noch vor einem Jahr tummelten sich die Empörten der Occupy-Bewegung auf Madrids zentralem Platz Puerta del Sol. Mittlerweile ist die Zeltstadt in der City verschwunden und das Getöse der Spanish Revolution ist verstummt. Allerdings sind nur die Akteure des Aufruhrs ausgetauscht worden. Fast täglich protestieren sie auf der Puerta del Sol gegen die drastischen sozialen Einschnitte. Keine Demonstration ohne das beliebte Tirarasso-Plakat. Ministerpräsident Mariano Rajoy entgleitet die Schere, mit der er die sozialen Einschnitte vornehmen will, und schneidet sich ins eigene Fleisch. Dem Aufstand der arbeitslosen akademischen Jugend folgte der Aufstand der Gewerkschaften, die den sozialen Unmut kanalisieren. Kürzlich hat sich das Bild wiederum gewandelt. Nun sind auch die Künstler wachgerüttelt worden. Anlass war die Heraufsetzung der Mehrwertsteuer von 8% auf 21%, eine Maßnahme, die zahlreiche Kinos in den sicheren Ruin treiben dürfte. Derweil überlegt Manuel Bojaviel, Direktor des Museo Reina Sofia, wie es zur dramatischen Lage in der Museumslandschaft gekommen ist.
La situación económica en relación al arte en España es muy problemática.
Die Kunst ist in Spanien von der wirtschaftlichen Krise besonders stark betroffen. Das Problem bestand lange darin, dass die Immobilienspekulation im Museumssektor dazu führte, dass man sich immer nur an spektakulären Höhen und nicht am Inhalt orientierte. Man hoffte, die tollen Fassaden der Star-Architekten würden Touristen und Geld anlocken. Leider dachte man niemals über das Museumsgebäude hinaus. Niemals dachte man daran, dass ein Museum auch für die Sammlung aufkommen muss. In den Jahrzehnten des Booms entstand in Spanien ein aufgeblähter Museumsbereich mit großen Gebäuden, die schwer, manchmal sogar unmöglich zu erhalten sind.
Die Zeit der großen Museen, von denen Bojaviel spricht, ist vorbei. An das goldene Jahrzehnt des Bilbao-Effekts, in dem fast jeder Provinzbürgermeister sein eigenes Guggenheim-Museum forderte, erinnern nur noch nostalgische Träume. Viele Spanier können bis heute nicht wahrhaben, dass man allzu lange in einer gefährlichen Blase lebte, die von vielen Seiten genährt worden ist. Zunächst von den höchsten EU-Subventionen, die einem europäischen Land zugeflossen sind. Außerdem von der Freizügigkeit der autonomen Regionen, die sich nach Prachtbauten auch außerhalb von Madrid und Bilbao sehnten. Nicht zuletzt stützte auch die sozialistische Regierung von Rodríguez Zapatero die Spekulationsblase, als sie für das Jahr 2007, kurz vor Beginn der Krise, den Museumsetat um 38% aufstocken ließ. Schließlich kam noch eine weitere Wachstumsursache hinzu, von der fast alle Spanier seit Mitte der 90er Jahre profitierten. Die massive Immobilienspekulation, die Grundstückspreise im Jahresdurchschnitt um 15% wachsen ließ. Wie der Bauboom mit den Exzessen im Kulturbereich zusammenhängt, darüber resoniert Josep Ramoneda, der bis Ende letzten Jahres das Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona leitete.
Die Kultur ist nicht losgelöst von dem, was in Spanien passiert. Weil es im letzten Jahrzehnt leicht war, an Kredite zu gelangen, kam es auch im Kulturbereich zu vielen Exzessen. Mir scheint, dass die autonomen Regionen miteinander rivalisierten. Man tat so, als sei es selbstverständlich, dass jede Region ihr Museum für Gegenwartskunst und ihr Wissenschaftsmuseum erhält. Das war ein Luxus und niemand wusste, wer das alles bezahlen sollte.
Manuel Bojaviel, der noch vor einigen Jahren das MACBA in unmittelbarer Nachbarschaft von Ramonedas Kulturzentrum leitete, blickt auf die Folgen der Exzesse.
Es gibt kein kulturelles Fundament, zumindest ist es äußerst fragil. Vor dem Boom gab es hier so gut wie nichts, keine kulturelle Struktur. Dieses schwerwiegende Problem kompliziert die Situation noch weiter.
Manuel Bojaviel kann sich noch einigermaßen glücklich schätzen, dass im Reina Sofia ebenso wie dem staatlichen Museo del Prado die drastischen Mehrwertsteuererhöhungen erspart blieben. Und trotzdem müssen selbst die beiden beliebtesten Madrider Museen deutliche Einschnitte in ihren Etats hinnehmen. Anders sieht es aus für das MUSAC, das Etatkürzungen von über 50% verschmerzen muss. MUSAC, das Museo de Arte Contemporáneo, wurde erst vor 8 Jahren im kastilischen León, einer Stadt mit gerade einmal 135.000 Einwohnern, mit großem Spektakel eröffnet. Das von den erfolgreichen Architekten Mancia y Tuñón entworfene Museum, ein riesiger bunter Container für die Kunst des 21. Jahrhunderts, sollte mit den bedeutenden Kunstzentren in Madrid und Barcelona wetteifern. Die Regionalregierung ließ sich das jährlich 5 Millionen Euro kosten, wovon immerhin 2 Millionen in die Museumssammlung flossen. Nun, mittlerweile setzte die konservative Regierung von Castilla y León drastische Einsparungen im Kultursektor durch. Von den Maßnahmen der Regionalregierung war besonders das MUSAC getroffen. Museumschef Agustín Pérez Rubio zog deswegen kürzlich die Notbremse. Nach knapp 3-jähriger Amtszeit trat er zurück und verkündete, eine sinnvolle Weiterarbeit sei unter diesen Bedingungen nicht mehr gewährleistet. Es ist eine Besonderheit der spanischen Krise, dass die einstigen Wachstumsregionen an der Mittelmeerküste, Katalonien, Valencia und Murcia, heute durch die höchsten Schuldenlasten auffallen. In der Region Murcia, wo die Immobilienmetastasen, selbst das Naturschutzgebiet an der Süßwasserlagune Manga del Mar Menor, überwucherten und die Zweit- und Drittwohnungen noch das letzte Restgrün zerstörten, griff Kulturrat Pedro Alberto Cruz jetzt zu einer Notmaßnahme. Weil sein Etat in den letzten 4 Jahren von 140 auf 42 Millionen Euro geschrumpft ist, schrieb er 1000 Unternehmer aus der Region an und bat sie um eine Spende von 500 Euro. José Guirao, Direktor des Madrider Kulturzentrums Casa Encendida, ist allerdings davon überzeugt, dass die Finanzmisere der Kulturzentren nicht allein den staatlichen Kürzungen zuzuschreiben ist. Er benennt eine weitere Ursache.
Bislang haben die Sparkassen einen großen Teil ihrer Gewinne der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Durchschnittlich 25-30% dieser Gewinne wurden als Stiftungskapital für soziale Zwecke ausgegeben. Das ist eine Menge Geld. In den letzten 15 oder 20 Jahren war dieses Modell grundlegend für die Entwicklung der kulturellen und sozialen Netzwerke. Heute ist dieses System in Gefahr.
Die Kulturzentren haben heute größte Mühe, für einen geregelten Betriebsablauf zu sorgen. An besondere Veranstaltungen oder an Sammlungsankäufe denken Museumsdirektoren schon lange nicht mehr. Doch es gibt in Spanien Kulturschaffende, die noch wehmütiger an die goldene Zeit des unbegrenzten Wachstums zurückdenken. Keine Berufsgruppe wurde damals mehr gehätschelt als die Architekten. Sie profitierten am meisten von der freizügigen Kreditvergabe der Banken, die es ermöglichte, dass das Immobilienwachstum seit den 90er Jahren ungeahnte Höhen erreichte. Der Madrider Architekturprofessor Luis Fernández Galliano erzählt, dass die Bauwirtschaft fast gänzlich eingebrochen ist und eine ganze Berufsgruppe mit sich gerissen hat.
Digo que la crisis es muy grande. Es la mayor que yo he conocido en casi 40 años de profesión.
Es ist die schlimmste Krise, die ich in meiner 40-jährigen Berufslaufbahn erlebt habe. Der Immobilienmarkt brach nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Sektor ein, wo sich die Krise besonders dramatisch auswirkte. Noch vor 5 Jahren wurden 800.000 Wohnungen gebaut. Im letzten Jahr waren es nur noch etwas über 25.000. Die privaten Aufträge sind um 95% gesunken. Währenddessen sind die öffentlichen Aufträge durch die harte Sparpolitik nahezu verschwunden. Beispielsweise finden keinerlei Architekturwettbewerbe mehr statt.
No hay concursos para construir nuevos edificios de ningún género.
Luis Fernández Galeano macht sich derweil Sorgen, dass ein ganzer Berufsstand vom Verschwinden bedroht ist.
El año pasado, la mitad de los estudios de Madrid y de Barcelona han cerrado. En los estudios de gente mayor.
Im letzten Jahr musste die Hälfte aller Architekturbüros in Madrid und Barcelona schließen. Die Büros älterer Architekten wurden zumeist aufgegeben. Die größeren Büros entließen einen Großteil ihrer Mitarbeiter. Währenddessen bleibt den jungen Architekten, die keine Anstellung erhalten, nichts anderes übrig, als auszuwandern. Sie gehen überall hin, in die Vereinigten Staaten, nach Lateinamerika, in die Golfstaaten, nach China. Erst kürzlich war ich auf einer Vortragsreise in China. Dort sagte man mir, dass im Jahr 2007 in Shanghai 15 spanische Architekten arbeiteten. Heute sind es schon 300. Keiner von ihnen hat ein eigenes Büro. Sie alle arbeiten als Angestellte in den großen chinesischen Büros. Keiner von ihnen versteht Chinesisch, nur Englisch. Diese Situation zeigt, dass die unternehmerische Struktur der spanischen Architektur zerschlagen ist.
Der Madrider Architekt Enrique Soberano gehört mit seiner Frau Fuensanta Nieto eigentlich zu den erfolgsverwöhnten Architekten. Aber auch er muss eingestehen, seit langem keinen Auftrag mehr in Spanien erhalten zu haben. Erst die Aga Khan Stiftung, die ihm wegen seines Museums Madinat al-Zahra bei Córdoba den Aga Khan Preis zuerkannt hatte, vermittelte ihm kürzlich ein Bauprojekt in Neu-Delhi. Soberano bestätigt die Beobachtungen von Fernández Galeano.
Yo vengo la semana anterior de unas conferencias en Malasia y una cantidad de arquitectos españoles en Malasia.
Letzte Woche kam ich von einer Konferenz in Malaysia zurück. Dort gibt es mittlerweile unglaublich viele spanische Architekten. Besonders viele sind nach China ausgewandert. Zahlreiche junge Architekten hat es auch nach Lateinamerika gezogen. Die jungen Menschen treibt es alle ins Ausland. Die Krise hat dramatische Ausmaße angenommen. Das Problem besteht eben darin, dass sich die Lage in absehbarer Zeit nicht ändert. Unter meinen Berufskollegen ist die Hoffnung verschwunden, in den nächsten 5 Jahren Arbeit zu bekommen.
Enrique Soberano macht sich Gedanken über die spanische Architektur, die einen guten Ruf zu verteidigen hat.
In den letzten 15 Jahren erreichte die spanische Architektur international ein beachtliches Ansehen. Der Erfolg hatte verschiedene Ursachen. Er hing nicht mehr allein, wie in den Jahren zuvor, von der sichtbaren architektonischen Qualität ab, sondern gleichfalls von einer sich entwickelnden Debattenkultur und einem Klima, das der Architektur äußerst förderlich war. Diese Umstände führten dazu, dass im Verlauf der letzten 2 Jahrzehnte eine Architektengeneration heranwuchs, die erfolgreich ihre Potenziale ausschöpfte und das Feld der Architektur bereicherte. Niemals zuvor in der jüngeren Geschichte Spaniens fand die Architektur günstigere Bedingungen vor.
Soweit die erfreulichen Meldungen über die spanische Architektur. Soberano fügt aber sogleich hinzu, dass sich die Qualitätsarchitektur wie eine verschwindend kleine Insel im Meer des banalen Ziegelurbanismus ausnimmt. Zwar sind in den letzten Jahren außergewöhnliche Museen, Konzerthallen und Bibliotheken errichtet worden, doch die Metastasen eines unkontrollierten Urbanismus haben die Außenbezirke der Städte, die Meeresgefilde und Naturschutzgebiete nachhaltig zerstört. Das Resultat dieser Entwicklung konnte man in diesem Sommer im Madrider Reina Sofia bewundern. Der deutsche Künstler Hans Hake fotografierte die verlassenen Häuserzeilen im Madrider Vorort Vallecas, die wie eine Geisterstadt anmutet. Eine Stadt ohne Menschen, ohne Infrastruktur, aber mit Autobahnanschluss. Enrique Soberano beschreibt diese steinernen Metastasen als Parallelwelt.
Parallelo esta situación tan creo yo positiva que nunca hubo en la historia española.
Zur gleichen Zeit entstand eine Parallelwelt, die nur wenig mit dieser Entwicklung zu tun hat. Es ist eine Welt geprägt von gigantischen Spekulationen im Immobiliensektor, dessen Auswüchse sich entlang der gesamten Küste, in allen autonomen Regionen und in den Städten zeigen. Diese von der Immobilienwirtschaft geförderte Entwicklung brachte völlig überflüssige Wohnhäuser hervor, deren urbane Qualität bedeutungslos ist. Sie führte zu spektakulären Großprojekten, die allein aus politischen Motiven angestrebt wurden.
Vorzeigearchitekturen hat es immer wieder in Spanien gegeben. Doch vor allem kurbelte der Wachstumsmotor des Immobiliensektors die Ziegelproduktion für die Hauseigentümer an. Der konservative José María Aznar und der Sozialist Felipe Rodríguez Zapatero waren sich darin völlig einig. Sie dachten, im Immobilienwachstum läge der Wohlstand der spanischen Hausbesitzer, mithin einer ganzen Nation begründet.
Die beiden Parallelwelten nahmen kaum voneinander Notiz. Und trotzdem schufen sie ein nachhaltiges Bild von der spanischen Architektur. Einerseits wurde die Architektur in akademischen und kulturellen Kreisen der ganzen Welt anerkannt. Doch andererseits müssen wir feststellen, dass 85% der in dieser Zeit errichteten Bauwerke eigentlich nicht als Architektur bezeichnet werden dürften. Die damals errichteten Wohnbauten erfüllen nicht einmal die Mindeststandards, denn sie verbesserten keineswegs die Lebensverhältnisse der Bewohner und sie missachteten die Anforderungen für nachhaltige Stadtplanung. Der überhitzte Wohnungsmarkt wurde durch die Politik so lange gestützt, bis die Immobilienblase platzte und uns in eine dramatische Wirtschaftslage manövrierte.
Dass die Immobilienblase vornehmlich auch von prestigesüchtigen Bürgermeistern angeheizt worden ist, gilt in Spanien mittlerweile als offenes Geheimnis. So wollte etwa Bilbaos Bürgermeister Iñaki Azkuna vor 15 Jahren das Hafenviertel Abandoibarra vollständig auslöschen, um ausgerechnet an dieser Stelle eine Ansammlung von Vorzeigearchitekturen errichten zu lassen. Tatsächlich dürfte das relativ kleine Bilbao die Stadt mit der größten Dichte an Bauwerken von Pritzker-Preisträgern sein. Auch Santiago de Compostela, eine Stadt mit einer Einwohnerzahl von etwa 95.000, leistete sich inmitten der Boomphase ein pharaonisches Kulturprojekt. Man verpflichtete den internationalen Star Peter Eisenman, der für die Pilgerstadt nach dem Willen des ruhmsüchtigen Ministerpräsidenten Manuel Fraga Iribarne eine 15 Hektar große Ciudad de la Cultura errichten sollte. Die Bauarbeiten wurden erst gestoppt, als man Anfang des Jahres erkannte, dass die Kosten auf 400 Millionen Euro hochgeschnellt waren. Die Reihe der gigantomanischen Bausünden ließe sich beliebig fortsetzen, aber besonders symptomatisch ist das Verhalten von Valencias Ministerpräsident Francisco Camps. Um die Pracht und Herrlichkeit der Mittelmeermetropole demonstrieren zu können, ließ er sich von Spaniens einzigem Architektenstar, dem gebürtigen Valencianer Santiago Calatrava, einwickeln. Während eines Abendessens zeichnete er Camps mit groben Strichen ein überdimensionales Kulturprojekt auf die Serviette, für das der Regierungschef bereit war, jeden Preis zu zahlen. Die Kunst- und Wissenschaftsstadt im Flussbett des Rio Turia sollte anfangs 300 Millionen Euro kosten. Mittlerweile belaufen sich die unbezahlten Rechnungen auf 1,3 Milliarden. Diese goldenen Zeiten werden, wenngleich die meisten Spanier das keineswegs wahrhaben wollen, nicht mehr wiederkehren. Derweil stellt sich für Architekten, Künstler und Museumskuratoren die gleiche Frage: Wie umgehen mit den knappen Ressourcen? Der Madrider Architekt und Hochschullehrer Juan Navarro Baldeweg erinnert daran, dass der deutsche Ludwig Mies van der Rohe in Zeiten schwerer wirtschaftlicher Krise die Losung »Less is more« ausgegeben habe. Für Navarro Baldeweg ist das der Weg, den kommunale Bauherren und Architekten beschreiten sollten.
Esa necesidad de obrar con austeridad va a producir un tipo de arquitectura nuevo. En una gran parte creo que
der Sparzwang verlangt nach einer neuen Art Architektur. Sie muss kreativ sein und mit großer Ernsthaftigkeit erforscht werden. Es geht nicht weiter darum, an Erweiterungsbauten zu denken, vielmehr an Umbauten, im Sinne der Umwandlung des Bestehenden. Nicht Neubauten sind angesagt, sondern kleine Änderungen im Bestand. Diese Eingriffe, die auch Dinge wegnehmen können, sind weniger im körperlichen als im semantischen Sinne zu verstehen.
Navarro Baldeweg, der auch als Künstler erfolgreich ist, erweist sich als guter Kenner der deutschen Kulturgeschichte. Seine Forderung, den verschwenderischen Bauexzessen abzuschwören und stattdessen eine behutsame und sparsame Architektur zu wählen, erinnert an Walter Benjamin, der 1933 im Pariser Exil die Losung ausgab:
Von vorne beginnen, von neuem anfangen, mit wenigem auskommen, aus wenigem heraus konstruieren.
Juan Navarro Baldeweg gehört unter den einflussreichen spanischen Architekten zu den wenigen, die sich dieses Mottos ernsthaft angenommen haben. Radikale Architektur bedeutet für den Madrider nicht die sattsam bekannte Spektakelarchitektur, von der in den letzten 15 Jahren in ganz Spanien mehr als genug gebaut worden ist. Ganz im Gegenteil, er spricht von minimalen Transformationen, von kaum sichtbaren Eingriffen in die Bausubstanz.
Mit den Mitteln der Knappheit können wir eine neue Architektur hervorbringen. Eine Architektur, die das Bauen ausgehend vom Bestehenden angeht. Diese Haltung lässt mich an Marcel Duchamp und an die Ready-Mades denken. Für mich bedeutet die Strategie des Ready-Made, das Bestehende verändern, praktisch ohne es zu berühren. Damit ändert sich aber seine Bedeutung für uns.
Juan Navarro möchte die spanische Architektur aus dem Zustand der Lähmung herausführen, das Neue aus den gegebenen baulichen Strukturen behutsam und organisch entwickeln. Sein Madrider Kollege Enrique Sobejano meint, dass sich diese Einsicht peu à peu bereits unter den jüngeren Architekten durchgesetzt hat.
In zunehmendem Maße richtet man in der Architektur nicht nur das Augenmerk auf die wirtschaftlichen Vorteile, sondern auch auf die Behandlung der Umwelt. Besonders das Bauen mit geringerem Etat steht im Vordergrund. Heute verbreitet sich vermehrt die Einsicht, dass die Architektur mit wesentlich weniger Mitteln auskommen muss. Diese Haltung wird sich in Spanien durchsetzen müssen.
Auch Enrique Sobejano sieht nicht das Ende der Architektur gekommen. Vielmehr meint er, nachdem die Bauwirtschaft fast 20 Jahre lang auf stetigen Landverbrauch und Immobilienwachstum gesetzt habe, sei eine kritische Bestandsaufnahme der spanischen Architektur notwendig. Die Krise mache die Umkehr überfällig.
Wir müssen uns über den notwendigen Wandel Gedanken machen. Wenn wir über weniger Mittel verfügen, dann ist es vorrangig, über die architektonische Qualität nachzudenken. Desgleichen über eine Architektur, die besser im Einklang mit der Umwelt steht.
Sobejano befürchtet aber, dass die gegenwärtige konservative Zentralregierung von Mariano Rajoy wenig Interesse bekundet, die Machtstrukturen in der spanischen Bauwirtschaft zu ändern. Das zeigt die aktuelle Entwicklung. Die Regierung der autonomen Region Madrid gab dem amerikanischen Investor Sheldon Adelson freie Hand, im Südwesten Madrids für 16 Milliarden Euro die Casino-Stadt Eurovegas zu bauen. Eine Miniaturkopie von Amerikas Las Vegas. Anfangs hatte Barcelona noch Adelson umworben, damit er die spanische Sin City im südlichen Erweiterungsgebiet der katalanischen Metropole errichte. Doch seitdem sich der amerikanische Multimilliardär anders entschied, baut nun im Gegenzug der Projektentwickler Veremonte in Tarragona Barcelona World, 6 Vergnügungsparks für knapp 5 Milliarden Euro. Nachhaltige Entwicklung sieht anders aus. Deswegen kritisiert Enrique Sobejano:
Das Problem liegt nicht nur bei den Architekten. Es waren die mächtigen Baufirmen, die die Großprojekte mit kaum vorhandener urbanistischer Qualität hochgezogen haben. Die Struktur, die so etwas möglich macht, muss geändert werden. Es ist notwendig, eine Herangehensweise zu entwickeln, die auf Nachhaltigkeit, auf sparsamen Verbrauch der Mittel, auf Respekt des städtischen Maßstabs und auf mehr öffentliche Räume zielt. Das wird sich aber nicht ändern, wenn die Macht bei den großen Baufirmen und Projektentwicklern bleibt. Deswegen kommen wir nicht daran vorbei, Kontrollmechanismen einzuführen.
Yo creo que el problema, como tantos problemas en la economía de estos últimos años, está en establecer controles.
Luis Fernández Galeano bemerkt ebenfalls, dass unter Baufirmen und Developern der Traum von den Megaprojekten noch längst nicht ausgeträumt ist. Die alten Denkschablonen erweisen sich in den Köpfen der Manager als erstaunlich hartnäckig. In der Bauwirtschaft scheint man nur die Gelegenheit abzuwarten, um sie wieder hervorzuholen. Deswegen empfiehlt der Madrider Professor:
Die Architektur muss auf zwei Grundsätzen aufbauen. Más por menos. Mehr durch weniger, auf intelligente Weise angewendet, bezieht sich auf wenige Mittel und auf das Gemeinsame. Das besagt, wir müssen daran arbeiten, was uns im Alltäglichen verbindet und was wir alle teilen. Es geht nicht um das Spektakuläre. Stützen wir uns auf das Sparen und auf die Solidarität, dann führt uns dieser Weg heraus aus der Krise.
Anspruchsvolle Architekturprojekte mit geringem Etat dürften nicht undenkbar sein. Sie sollten vielmehr die Kreativität der Architekten beflügeln. Während man früher Industrieanlagen am liebsten sprengte, bleibt die Unnutzung von Fabrikbauten für Wohnungen oder Kultureinrichtungen noch immer zu entdecken. Einen ersten Schritt hat man an Barcelonas Meeresfront Poblenou gemacht, wo Museen, Universitäten und Büros in industrielle Altbauten eingezogen sind. Ein weiterer Schritt gelang jetzt in Madrid. Am neuen Park Madrid Rio, unmittelbar am Rio Manzanares, ist die Kulturfabrik Centro Cultural Matadero entstanden, der in ganz Spanien seinesgleichen sucht. Der Matadero, ein Ensemble aus 16 Pavillons mit ornamentalen Klinkerfassaden, wurde vor 100 Jahren als zentrales Schlachthaus für Madrid gebaut. Die neue, äußerst populäre Kulturadresse verfügt über eine stattliche Grundfläche von knapp 170.000 Quadratmetern und dürfte Spaniens größtes Kulturzentrum sein. Gerade ist die Casa del Lector, die Bibliothek des Matadero, vom Madrider Architekten Anton García Abril fertiggestellt worden. Pablo Berastegui, Leiter des Centro Cultural Matadero, benennt die Vorteile des Kulturzentrums in Zeiten der Krise.
Der Matadero wächst seit der Krise bedächtig und völlig organisch. Das ist möglich, weil wir einige Fundamente entwickelt haben, die die Widerstandskraft des Projekts Matadero auszeichnen. Eines dieser Fundamente betrifft das Modell der Public-Private Partnership. Wir wollen mit öffentlichen und privaten Einrichtungen, mit der zivilen Gesellschaft zusammenarbeiten. Wir setzen uns gemeinsam für die Zukunft des Matadero ein. Und das geschieht durch Partizipation und Mitverantwortung von Firmen, Verbänden und Stiftungen.
Berastegui erzählt, man könne deswegen relativ schnell und flexibel auf finanzielle Engpässe reagieren, anders als große Museen, die mit hohen Kosten für Sammlungen und Ausstellungen arbeiten müssen.
Bei wirtschaftlichen Schieflagen kann eine Organisation einspringen, wenn es der anderen nicht so gut geht. Zwar haben auch wir einen geringen Etat, aber angesichts der wirtschaftlichen Lage sind wir besser imstande, uns auf neue Gegebenheiten einzustellen. Und so arbeiten wir täglich daran, für die wirtschaftliche Situation die bestmögliche Antwort zu finden.
Während Berastegui an Partizipation und Mitverantwortung seiner Partner appelliert und Fernández Galeano eine Architektur für die Gemeinschaft fordert, geht Manuel Bocha-Viel vom Museo Reina Sofia ganz ähnliche Wege. Er denkt an eine Cultura de lo común, eine Kultur gemeinsamer Anstrengungen.
Wir müssen neue Strategien finden, an denen der private Sektor beteiligt ist. Wohlgemerkt, ich spreche nicht von einer Privatisierung der Kultur, sondern von einer Kultur der Gemeinschaft. Dabei müssen wir natürlich erkennen, dass die goldenen Zeiten nicht wiederkehren und dass wir uns einen Rothko für 70 Millionen nicht leisten können. Der Sparzwang gilt überall. Deswegen mein Vorschlag. Es wird vielen Menschen zugutekommen, wenn wir ein System aufbauen, in dem es nicht darum geht, Sammlungsobjekte aufzuhäufen, um sie hiernach im Depot zu verbergen, sondern ein System, in dem das Eigentum geteilt ist. Ein übernationales Netz, ein übernationaler Markt. Wir müssen die Nationalstrukturen aus dem 19. Jahrhundert überwinden.
Pablo Berastegui beweist, dass die Cultura de lo común tatsächlich funktioniert. Das zeigt sich am Kulturzentrum Matadero. Berastegui beherzigte aber auch das Motto Más por menos. Geringe Umbaukosten und ein geringer Etat reichten aus, um für die Madrider eine neue, lebendige Begegnungsstätte zu schaffen. Bereits auf dem zentralen Veranstaltungsplatz wird das ungewöhnliche Prinzip deutlich. Dort hat der Madrider Architekt Andres Jaque eine riesige mobile Bewässerungsanlage aufgestellt, die normalerweise in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Nun steht die Anlage mitten im Matadero. Mit ihren weiß-blauen, schattenspendenden Textilflügeln könnte man sie für eine künstlerische Assemblage halten. Seine ursprüngliche Funktion hat das Gerät verloren. Mittlerweile dient es als Schattenspender und Bar. Besser lässt sich das Umdenken in der spanischen Kulturlandschaft nicht veranschaulichen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.